Deutschland ist Weltmeister beim Import von Metallerzen. Aus Eisenerz zum Beispiel wird Roheisen und daraus Stahl. Gleichzeitig exportiert Deutschland weltweit am meisten Autos und beim Export von Stahlprodukten stehen wir auch ganz vorn, an zweiter Stelle. Vom Rohmaterial, dem Eisenerz, bis zum fertigen Produkt, also den Autos, den Maschinen, gibt es eine riesige Wertschöpfung, die enormen Reichtum generiert, unseren Reichtum, auf Kosten der Umwelt und der Menschen in den Abbaugebieten. Viele von uns haben noch die Bilder aus Brasilien vor Augen, als 2015 der Damm eines Absetzbeckens brach und da kamen diese riesigen Lawinen aus Eisenerzschlämmen raus. Es gibt aber auch weniger spektakuläre und genauso schädliche Auswirkungen des Eisenerztagebaus, mehr die alltäglichen. Wälder werden abgeholzt, Grundwasserspiegel sinken, das Wasser für den menschlichen Konsum wird knapp, Flüsse werden verschmutzt und Böden kontaminiert auf längere Sicht. Und außerdem stresst der Lärm aus den Pelletieranlagen Menschen und Tiere und natürlich auch aus den Gruben, den Eisenerzminen. Da die Stahlindustrie weltweit noch immer als größter industrieller Kohlendioxidemittent gilt, ist sie damit auch Klimafeind Nummer 1. Und es sollte eigentlich aus all diesen Gründen eine Menge passieren, um hier im globalen Norden sofort mehr Verantwortung zu übernehmen und einen längerfristigen Strukturwandel einzuleiten. Momentan sieht es aber überhaupt nicht danach aus. Wir produzieren, konsumieren und exportieren eifrig weiter. Und die Nachfrage nach Eisenerz steigt weltweit. Wen wundert es da, dass auch Länder wie Honduras seit Jahren versuchen, stärker in dieses Geschäft einzusteigen? Im Nordosten von Honduras, im Bezirk Turcoa, ist gerade eine große Eisenerz-Pelletierfabrik in Bau. Als bisher einzige ihrer Art in ganz Zentralamerika soll sie Eisenerz-Pellets produzieren. Diese Pellets, also dann muss man nicht mehr die schweren Steine, sondern eben eine konzentriertere Form transportieren. Diese Pellets sollen also vorzugsweise in die USA und nach Europa verschifft werden. Und während diese Fabrik gebaut und gebaut wird, auch während der Corona-Pandemie mit nur einer vorläufigen Baugenehmigung, die nach 4 Monaten abgelaufen war und ohne offensichtlich eine gültige Umweltgenehmigung, währenddessen soll das Rohmaterial, also dieses erzhaltige Gestein, aus 2 Tagebauen kommen, aus Minen, die mitten in einem Naturschutzgebiet liegen. Im Oktober haben wir 2 Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen aus diesem Bezirk Turcoa in Honduras eingeladen. Leider ging das nur digital. Juana Esquivel und Juana Zuniga berichteten uns in einer Videokonferenz, was diese Projekte, die Fabrik und vor allem die Tagebaue für die Region und die betroffenen Gemeinden bedeuten. Juana Esquivel arbeitet für die kirchennahe Stiftung San Alonso Rodriguez und engagiert sich im Gemeindekomitee für den Erhalt der Natur und Gemeingüter im Bezirk Turcoa. Sie erklärt uns, wie Honduras nach dem zivil-militärischen Putsch 2009 immer stärker für die Ausbeutung von Rohstoffen geöffnet wurde.
Y estas Honduras abiertas a los negocios implicaba el ingreso desmedido de empresas transnacionales y nacionales a invertir en estos rubros, ¿verdad? Como son el tema de las ciudades modelos, el tema de la minería, el tema de las hidroeléctricas.
Und dieses Honduras Open for Business bedeutete, dass transnationale und einheimische Unternehmen unbeschränkt Zugang zu bestimmten Bereichen bekamen. Das betrifft die Themen Modellstädte, Bergbau und Wasserkraftwerke. In diesem Kontext wurden auch diese 2 Projekte begonnen. Denn das Department Colón und speziell Turcoao waren da keine Ausnahme. Das heißt, die Schutzgebiete wurden geändert, um diese extra aktivistischen Projekte möglich zu machen. 2012 war aber auch der Nationalpark Montana de Botaderos gegründet worden. Der Name Carlos Escaleras wurde hinzugefügt, um Carlos Escaleras zu ehren. Er war ein Umweltaktivist, der ermordet worden war, weil er die Region Aguan verteidigt hatte, weil er Honduras verteidigt hatte. Politik des Staates war alles dem extra-aktivistischen Modell unterzuordnen. Und das in einer Region, die schon so viel Schmerz, so viel Blutvergießen erlebt hatte. Wegen des Agrarthemas, der Kämpfe der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen um Land. Es gab große Konflikte wegen der Palmimplantage, der Corporación, die der Familie Facusé gehörte.
Der Name Facusé ist in Honduras sehr bekannt. Miguel Facusé war einer der berühmtesten Oligarchen des Landes, der bekannt war für seine große Rolle in der Palmölindustrie, die er mit seiner Firma Dinant im Aguantal aufgebaut hat. Dort erstrecken sich Dutzende Kilometer von riesigen Palmölplantagen. Gab da sehr viele und sehr blutige Konflikte mit den Kleinbäuerinnenbewegungen im Aguan. Ihm wurden auch Verbindungen zum Drogenhandel, zu den verschiedenen Kartellen, die dort in der Gegend wirken, nachgesagt. Das konnte aber nie bewiesen werden. Ein bisschen zu ähnlich ist es mit den Beweisen auch bei seinen Nachkommen bisher. Eine seiner Töchter, Anna Facusé, ist mit Linier Perez verheiratet. Und Anna Facusé und Linier Perez haben zusammen einen ganzen Trust, ein ganzes Imperium von Unternehmen aufgebaut. Dazu gehören Inversiones Los Pinares, auch für die Tagebauer im Nationalpark, über die wir gerade sprechen, für die Pelletierfabrik Inversiones Ecotec zusammen mit zwei US-amerikanischen Minderheitsaktionären. Dazu gehörten aber auch früher schon Bergbauunternehmen, die bekannt waren für massive Menschenrechtsverletzungen. Allerdings, Herr Perez ist in Honduras, wo die Straflosigkeit bei weit über 90% liegt, nie verurteilt worden. Er gilt deswegen als unschuldig. Und Anna Facusé und Linier Perez sind mit ihrem Unternehmen MCupia die Geschäftspartner des Münchner Flughafens. Darüber haben wir hier schon öfter berichtet, beim Bau von Palmerola International Airport in Honduras. Daher holen sie auch eine große Reputation. Aber jetzt zurück zu ihrem neuen Bergbaubusiness in Guapinol und im Nationalpark Montaña Botaderos. Juana Esquivel vom Gemeindekomitee in Tocoa.
En ese sentido, este parque, ¿verdad?, empieza a un año de haber sido creado, empieza a recibir reformas.
In diesem Sinne wird der Nationalpark schon ein Jahr nach seiner Gründung umgestaltet. Diese Reform war ein dubioser, irregulärer Prozess, der nicht dem ordnungsgemäßen Konsultationsverfahren entsprach. Ein Jahr nach seiner Gründung wird der Park verändert, obwohl es Studien gibt, die zeigen, dass diese Änderung nicht durchführbar ist, weil die Kernzone geschützt werden muss. Hier zeigt sich die ganze Macht dieser Unternehmen. Sie sind in der Lage, die Strukturen des Kongresses zu durchdringen. Sie manipulieren und korrumpieren, um diese Kernzone zu reduzieren. Sie haben eine Erweiterung der Pufferzone vorgeschlagen, auf Kosten der Reduzierung der Kernzone. Deshalb bestehen wir in unseren landesweiten und internationalen öffentlichen Anklagen darauf, dass der Ursprung dieses Konflikts der Staat ist. Der Staat Honduras muss für diesen Konflikt Verantwortung übernehmen und ihn lösen. Denn es ist der Staat, der ihn geschaffen hat, indem er mit der Privatwirtschaft konspirierte, indem er manipulierte, indem er korrumpierte, um diese Bergbaukonzession möglich zu machen. Man hat die Kernzone des Naturschutzgebietes um 217 Hektar reduziert. 200 Hektar wurden an Inversiones Los Pinares vergeben, in zwei Konzessionen von je 100 Hektar. Das ist der Ursprung dieses Konflikts. Alles hinter dem Rücken der Gemeinden, ohne Information und ohne freie, informierte Konsultation.
In der Kernzone des Naturschutzgebietes entspringen viele Quellen, die insgesamt 34 Bäche und Flüsse speisen und Wasser für mehrere 10.000 Menschen und die Landwirtschaft im Aguantal liefern. Von den Tagebauen in genau diesem Wasserschutzgebiet sind vor allem die Flüsse San Pedro und Guapinol betroffen und natürlich die anliegenden Gemeinden am Ober- und Unterlauf dieser beiden Flüsse. Gegen das illegale Genehmigungsverfahren der Eisenerztagebauer wurde eine Vielzahl von Klagen eingereicht, von denen keine einzige bisher zu irgendeinem Ergebnis führte. Juana Zúñiga wohnt in der Gemeinde Guapinol und sie engagiert sich von Beginn an im Gemeindekomitee zum Schutz der Naturgüter, das den ganzen Bezirk Tocoa umfasst. Wir haben sie gefragt, wie das Unternehmen Inversiones Los Pinares es geschafft hat, in dem kleinen Ort, in dem nun auch die Pelletieranlage gebaut wird, Fuß zu fassen. Juana Zúñiga.
Compraron conciencia, porque compraron algunos socios. Y fue así que compraron ellos la entrada de la empresa Inversión en los Pinares, de la carretera que conduce hacia la empresa. Cuando empezamos a ver que este grupo, un grupo venía, que era gente que no conocida.
Sie haben das Gewissen einiger Leute gekauft. Sie kauften einige Mitglieder der Kooperative und verschafften dem Unternehmen Inversiones Los Pinares auf diese Weise einen Zugang von der Hauptstraße aus. Wir sahen, wie eine Gruppe unbekannter Leute ankam und später, am 26. März 2018, war dann der Fluss verschmutzt. Purer Schlamm. Wir haben also angefangen, nachzuforschen, wo diese Sedimente herkamen. Da stellten wir fest, dass das Unternehmen Inversiones Los Pinares seine Straße baute und von dort die Sedimente kamen. Noch in der gleichen Woche haben wir uns getroffen, ein Umweltkomitee gebildet und Unterschriften gegen das Bergbauprojekt gesammelt. Als wir die Unterschriften zusammen hatten und uns organisiert hatten, fingen wir an, Kundgebungen zu machen. Wir gingen zur Baustelle, um zu sagen, dass wir gegen die Projekte sind. Wir fuhren zum Rathaus, aber da hatten wir keinen Erfolg, denn der Bürgermeister stellte sich taub. Die Bezirksverwaltung hat sich nie für die Forderungen der Gemeinde interessiert und welche Gründe wir hatten. Aber wir haben weitergemacht. Weiter gegen die Projekte demonstriert, die Gemeinde informiert, was auf sie zukommt. Dann haben wir beschlossen, das Rathaus zu besetzen. 11 Tage waren wir dort, als der Bürgermeister zu uns sagte, warum besetzt ihr denn nicht die Zufahrt zur Baustelle? Wenn der angebliche Schaden doch von dort ausgeht, was wollt ihr denn im Rathaus? Im Rathaus würde es sowieso keine Antwort geben. Da dachten wir, stimmt eigentlich. Wenn wir wirklich die Maschinen noch aufhalten wollen, die dem Fluss Schaden zufügen, dann müssen wir ein Protestcamp errichten. Da haben wir das Camp für das Leben errichtet, wo wir 88 Tage blieben. Das war eine schöne Erfahrung. Wir konnten uns mit ganz verschiedenen Personen, landesweiten und internationalen Organisationen austauschen. Wir haben viel Solidarität erfahren von all denen, die uns Tag und Nacht begleitet haben. Wir haben zusammengehalten und aufgeklärt, dass wir ohne Wasser bleiben würden, wenn wir das Projekt nicht stoppen. Dass Guapinol und Sector San Pedro die am meisten betroffenen Gemeinden sein werden. Aber mit dem Protestcamp haben auch die Drohungen angefangen. Drohungen von bewaffneten Gruppen gegen uns, Drohungen des Bergbauunternehmens, Versuche der Arbeiter, uns zu verjagen und Kampagnen gegen uns, Diffamierung und Verfolgung. Mehrere von uns mussten wegziehen und es gab physische Angriffe auf Mitstreiter im Camp. Die Gemeinden wurden vom Militär besetzt, um uns einzuschüchtern. Und dann tauchte die Liste auf, mit 32 von uns, die per Haftbefehl gesucht wurden. Das alles ist passiert, weil wir die Auswirkungen auf unsere Flüsse gesehen haben, weil wir uns organisiert haben und aufgestanden sind, um für unsere Flüsse zu kämpfen. Wenn wir sie nicht verteidigen, dann müssen wir uns nur vorstellen, was erst passieren wird, wenn dieses Unternehmen es wirklich schafft, sich hier festzusetzen, wenn sie es schaffen, unseren Nationalpark zu zerstören. Wenn es so weit kommt, dann werden es tausende Leute sein, die hier als Karawane weg müssen. Und genau das wollen wir nicht. Wir kämpfen, um nicht auswandern zu müssen. Wir kämpfen, um weiter in der Gemeinde leben zu können und unseren Kindern eine Zukunft zu geben.
Por no emigrar de nuestra comunidad, luchamos por quedarnos viviendo en la comunidad y dejarles un futuro a nuestros hijos.
32 UmweltschützerInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen aus Guapinol und Sektor San Pedro wurden mit Strafverfahren überzogen. 8 sitzen nun seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Einer von ihnen ist Juana Zúñigas Ehemann. Die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn und die 7 weiteren gehen auf den September 2018 zurück. Damals rückten bewaffnete Arbeiter und Sicherheitsmänner des Bergbauunternehmens Inversiones Los Pinares gegen das Protestcamp vor. Ein Wachmann schoss einen 17-Jährigen aus dem Camp in den Rücken und flüchtete. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und überlebte nach einer Notoperation. Die Demonstrantinnen riefen die Polizei und hielten den Chef des Sicherheitsunternehmens fest. Er sollte sich vor der Polizei verantworten wegen der Schüsse seines Untergebenen. Dem Wachmann und dem Sicherheitsunternehmen samt Chef passierte nichts. Den Aktivistinnen wird nun Freiheitsberaubung vorgeworfen. Außerdem sollen sie zwei Container des Unternehmens in Brand gesteckt haben, wofür es jedoch keinerlei Beweise gibt. Das Camp wurde wenig später von mehreren Hundertschaften Polizei und Militär geräumt. Gegen den Wachmann wird, wie gesagt, trotz der schweren Verletzung des Jugendlichen bis heute nicht einmal ermittelt. Wir haben Juana Zúñiga gefragt, was die lange U-Haft mitten in der Corona-Krise für die Familien der Gefangenen bedeutet.
Pues a través de esta pandemia, pues nos hemos mantenido en casa y nos ha impedido salir a la.
Wegen der Pandemie mussten wir zu Hause bleiben. Wir konnten nicht rausgehen, um zu protestieren oder um bei den Behörden Forderungen zu stellen. Die Hauptforderung ist immer die Freilassung unserer Mitstreiter und dass die Verfolgung aufhört. So wie wir im Haus bleiben mussten, sind auch sie schon 14 Monate lang eingesperrt. Das war für sie nicht einfach. Die Pandemie hat uns alle erschreckt. Die Gefangenen und die Familienangehörigen. Sie sind an einem Ort, wo sie sich leicht anstecken können. Und sie hatten tatsächlich auch die ganzen Covid-Symptome. Uns, die wir Kinder haben, macht diese Pandemie noch zusätzlich Sorgen. Ich habe zum Beispiel 3 Töchter. Eine ist erst 3 Jahre alt. Sie brauchen noch die menschliche Wärme von ihrem Papa, dass er sich um sie kümmert. Und doch konnten sie ihn jetzt 7 Monate lang nicht sehen.
Vor 3 Wochen, am 12. Oktober, war ein Tag der Freude und der Hoffnung für die Aktivistinnen aus Guapinol. Die 8 Gefangenen kamen in die Endauswahl für den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments. Nominiert wurden sie für diesen Menschenrechtspreis gemeinsam mit Berta Cáceres, posthum. Berta war 2016 wegen ihres Widerstands gegen das Wasserkraftwerk Aguasarca ermordet worden. Die Freude währte nur sehr kurz, denn am 13. Oktober, einen Tag nach der Abstimmung in Brüssel, wurde Arnold Morazán, einer der ebenfalls kriminalisierten Männer aus Guapinol, vor seinem Haus erschossen, von Unbekannten auf Motorrädern, so gegen 7 Uhr abends. Gegen Arnold Morazán hat es ebenfalls einen Haftbefehl gegeben. Im Gegensatz zu den anderen Gefangenen wollte er sich jedoch nicht der Justiz stellen, sondern er gab 2018 schon sein aktives Engagement gegen die Minen und die Fabrik auf und zog sich zurück. International war der Aufschrei der Empörung gegen diesen Mord laut, aber in der Region Tocoa begann gleichzeitig eine exzessive Hetzkampagne gegen die VerteidigerInnen der Flüsse. Das Unternehmen Inversiones Los Pinares veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der es das Gemeindekomitee aus Tocoa indirekt für den Mord und für 9 weitere Todesfälle verantwortlich macht. Das heißt, die Opfer werden hier wieder zu Tätern gemacht. Ein Muster, das wir ganz, ganz oft sehen. Für die beiden Juanas, Juana Esquivel und Juana Zúñiga, deren Berichte wir heute gehört haben, und für alle ihre Mitstreiterinnen, ist die Lage nun einmal mehr extrem gefährlich geworden.
Ich erinnere mich immer an die Worte meines Mannes. Diese zerstörerischen Unternehmen schlagen uns dort, wo es am meisten wehtut. Sie trennen uns von unseren Familien.